Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt mit mir auf. Wir wollen in unserer Schriftlesung fortfahren im Jakobusbrief, Kapitel 1 lesen, die Verse 19 bis 27. Kapitel 1, die Verse 19 bis 27. Das ist Gottes Wort. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Ausübermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Soweit die Lesung des Herrnwortes. Wir wollen weiter den Herrn anbeten und das im Gebet tun. Vater, wir danken dir, dass wir dein Volk sind, versammelt unter dem der Standarte von Christus, dem König, der für immer im Himmel regiert. Er ist Gott und König über allem, Meister und Herrscher deiner Kirche, Prophet, Priester und König. Herr, wir preisen ihn und ehren ihn. Und wir bekennen dir, dass wir armselige Diener dieses Königs sind, dass wir als seine Untergebenen, die Untergebenen des Königreichs und Bürger des Königreichs, Sinne haben, die von ihm wegstreuen und widerständig sind gegen seine Herrschaft. Erschaffe in uns, Herr, bußfertige Herzen, dass wir dich fürchten und ihn ehren, dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen in diesen König setzen, dass er unsere Hoffnung ist und dass die Skizze seines Kreuzes und des leeren Grabes für uns die wundervolle Gnade ist, die uns von Saison zu Saison, Jahreszeit zu Jahreszeit durchträgt. Und während wir die kalten Winde, Herr, des kommenden Herbstes spüren und des ankommenden Winters, Herr, dass wir zu dir um Hilfe bitten würden. Wir wissen, Herr, dass es Feinde und eine Krise in diesem Lande und drumherum gibt und wir erfahren das Gewicht des Krieges. O Herr, gib uns Gewissheit deiner Freundlichkeit und Liebe. Hilf uns, dein Wort zu erinnern und schenk uns auch Erleichterung, insbesondere den Brüdern und Schwestern, die im Wege von dem Krieg stehen, und den Kirchen, die sich versammeln. Auch jetzt, wir wollen bitten, Herr, insbesondere für Sergei und die Stadt Kiew und seine Arbeit dort, wie er dort predigt und seelsorgt. Herr, während er seine Gemeinde und diejenigen, die dort im Militär dienen, ihnen dient, bitte, Herr, segne sie und befreie dieses Volk und bring sie wieder zu dir, dass sie dich und deine Hand sehen würden in all diesen Dingen und nicht nur die Kraft irdischer Waffen, sondern die des himmlischen Gottes. O Herr, wir bitten dich, dass du Deutschland erhalten würdest, segnen würdest unser Heim, dass es ihm wohlergeht, nicht nur ökonomisch, sondern, Herr, dass dein Wort und dein Geist bekannt würden im Herzen und in den Köpfen dieses Landes, Freunde, Familie und Nachbarn. Und Herr, bitte segne unsere Kirche, dass wir hier einen Dienst haben, der einflussreich ist, der mit deinem Wort voranzieht und mit deinem Geist und die Leute ermutigt, deine Leute, Herr. Bitte erhalte uns und erhalte deine Diener, die das Wort in Kühnheit und Barmherzigkeit verteilen. Das bitten wir alles in Jesu Namen, unserem Herrn. Amen. Unser Wechsel vorgelesener Psalm ist dieses für diesen Abend aus dem 31. Psalm. Wenn Sie es auf Englisch mitlesen wollen, dann ist das im Liederbuch auf Seite 794, Psalm 31. Wir wollen aufstehen, während wir das Wort des Herrn lesen. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr, eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du, und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich traue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast, dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt hast. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft sank durch meine Schuld, und es verfallen meine Gebeine. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch mein Nachbarn gar sehr, und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß, denn ich höre das Tuscheln vieler Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. Amen. Bitte setzt euch. Aus einigen Gründen haben wir unsere Schriftlesung in Jakobus und zusätzlich diese Wechselzeilen, damit wir das Wort Gottes hören und Gewissheit daraus ziehen. Ich hoffe, dass es euch gut tut und dass diese gemeinsamen Lesungen hilfreich sind und dass wir auch darin Gott anbeten und uns selbst überprüfen. Bitte schlagt mit mir eure Bibel auf zum 1. Samuelbuch, Kapitel 12. 1. Samuel, Kapitel 12. Wir werden das gesamte Kapitel durchnehmen. Und lasst mich euch erinnern, wo wir gerade uns befinden in der Geschichte des Volkes Israel. Wir hatten Saulus, der als König ausgerufen wurde. Dann ein Kampf, eine Schlacht um die Männer aus der Stadt Gilead, Jabesh-Gilead zu kommen. Die wurden belagert. Und danach wurde Saulus dann als König wieder eingerichtet, als das Volk Israel sich wirklich ihm unterwarf und ihn erneut als König etabliert hatte. Nicht nur als König, der von Gott eingesetzt war, sondern auch als ein Volk, was willens war, ihn einzurichten oder sich ihm zu unterwerfen, als einen erobernden König, auch ihre Herzen. Und so kommen wir in Kapitel 12. Zu Samuels Abschiedsrede. Und wenn ihr viel von der Geschichte Israels wisst, dann wisst ihr, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir von Samuel erfahren als einen Diener. Aber das hier ist seine Abschiedsrede als Richter. Also wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem zuwidmen. Es ist eine Zurechtweisung, aber auch eine Predigt dem Volk Israels. Hört die Lesung Gottes unwiderspruchsfreien, irrtumslosen Wortes, inspirierten Wortes. Und Samuel sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rinde habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld angenommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben. Sie aber antworteten: Du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem irgendetwas angenommen. Und er sagte zu ihnen: Der Herr ist Zeuge euch gegenüber, und ebenso ist sein Gesalbter heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sagten: Er ist Zeuge. Und Samuel sprach zu dem Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Herrobersten von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, und sie kämpften gegen sie. Da schrien sie um Hilfe zu dem Herrn und sagten: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und Astaroth gedient haben. Und nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubbaal, Bedan, Jephtha und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, so dass ihr sicher wohnen konntet. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun sehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, den Herrn, euren Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und auf dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. So tretet jetzt dazu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr sandte an jenem Tag Donner und Regen. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sagte zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Samuel aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen, und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Aber was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Das ist das Wort Gottes, ein heiliges, widerspruchsfreies und inspiriertes Wort. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wenn wir diese altertümliche Geschichte aus deinem Wort uns anschauen, dann schauen wir uns nicht nur diese Geschichte an, sondern dein ewiges Wesen, deine Standfestigkeit, deine Güte, deine Barmherzigkeit und Vergebung. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, nicht nur zu betrachten, was du den Israeliten getan hast, sondern auch einem jeden von uns. Dass wir dich fürchten und die Fülle deiner Macht, dass wir dich lieben und uns an dir freuen und dass uns danach verlangt, eine reichere Beziehung zu dir zu haben und zu deinem Thron. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Dies ist die letzte Anrede von Samuel an das Volk, gegenüber dem Volk, als Richter. Und hierin findet das Amt des Richters sein Ende. Wie auch in dieser Passage bezeugt wird, wurde das Richteramt von Gott eingesetzt als Antwort auf das Gebet und Leid und die Bedrängnis der Israeliten. Der Richter war ein geistiger Anführer, nicht nur ein Herrscher. Und im Falle von Samuel war er nicht nur ein geistiger Anführer auf irgendeine abstrakte Weise, sondern sogar ein Priester. Er hat also nicht nur ein, sondern zwei Ämter, das des Richters und das des Priesters. Ihr solltet verstehen, dass diese Abschiedsrede von Samuel nicht ist wie eine von jemandem, der in Ruhestand geht, nach 50 Jahren des Dienstes an eine Ortsgemeinde und das Volk hat feuchte Augen, weil sie weinen. Sie erzählen ihm alle, wie sie ihn liebten und er liebte sie. Nein, sondern das hier hat eine andere Konnotation. Hier steht das Zeugnis eines abgelehnten Dieners und Anführers, ein kühnes und vielleicht auch eine harsche Zurechtweisung eines Volkes, das ihn ablehnte und seine Botschaft und seinen Gott. Und als er dies inmitten von Israel ausspricht, musste das zumindest in den ersten Momenten, er hat es als eine Predigt formuliert, und in den ersten Momenten konnte es auf komplette Ablehnung stoßen. Es wird uns hier nicht berichtet, aber wenn ein Pastor vor seiner Kirche stehen würde und sagt, ich gehe jetzt, hier sind 50 Sachen, die ihr falsch gemacht habt und ich möchte, dass ihr das seht, bevor ich gehe, dann würde das schockierend sein. Aber so ähnlich ist das hier. Und ich denke, dass das nicht aus einem zornigen Herzen entstammt von Samuel, dass er einfach verletzt wurde, sich echauffierte gegenüber das Volk, sondern aus einem seelsorgerlichen Anliegen, dass das Volk Israels den Herrn nicht vergessen möge und dass sie Buße tun für das Übel, was sie taten und dass sie aufhören zu sündigen und zurückkehren zu Gott, dem Gott, der im Übermaß für sie sorgt. Vier Dinge möchte ich, dass wir aus dieser Passage an diesem Abend herauslesen. Es sind zwar recht lange Punkte, aber einer wiederholt sich, weil es das zentrale Motiv ist. In den Versen 1 bis 6, die Furcht des Herrn und treue Diener. Die Furcht des Herrn und treue Diener. Die Verse 6 bis 13, die Furcht des Herrn und ein treuer Erlöser. Die Furcht des Herrn und ein treuer Erlöser. Und die Verse 14 bis 18, die Furcht des Herrn und ein fürchterliches Zeichen. Furcht des Herrn und ein fürchterliches Zeichen. Und die Verse 19 bis 25, die Furcht des Herrn und eine letzte Warnung. Die Furcht des Herrn und eine letzte Warnung. Während wir uns die Verse 1 bis 6 anschauen, hier zu Beginn seiner Rede, kommt er gleich zum Pudelskern. Es gibt keine Einleitung, keine Illustration, die die Aufmerksamkeit greifen sollte, sondern eine schockierende Aussage, die jeder mit gestrecktem Rücken aufnehmen würde. Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Zu wem redet er? Er redet zum Volk Israel. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist, dass er getan hat, was sie von ihm verlangten. Gewissermaßen sagt er einfach, ja, der Richter ist ein Beamter. Ein Beamter Gottes, aber auch ein Beamter des Volkes. Und das Volk hat von ihm verlangt, einen König zu besalben. Samuel hörte die Stimme des Herrn, die ihm empfohl, dass er genauso tun sollte, wie sie verlangt hatten. In Deuteronomium haben wir auch gesehen, dass dies möglich war, dass das Volk einen König verlangen konnten. Und so sagt Samuel, ich habe getan, was ihr wolltet. Ich habe euch gehorcht. Ich habe euch gegeben, was euer Recht war, einen König euch zu geben, der über euch regiert, anstatt eines Richters, den Gott auserwählte. Und dann führt er fort und es gibt eine Überleitung in dem, was er dann am Anfang dieser Zurechtweisung sagt, in Vers 2. Und nun sehe, der König zieht vor euch her. Er führt das Volk an. Heutzutage sprechen wir von unseren Anführern als hinter einer Gruppe. In einer Schlacht würde der König nicht vorne wegreiten, sondern Präsidenten und Kanzler, sie würden hinten wegziehen. Aber hier, damals, haben sie auf jeden Fall diese Volksführer vorne angeführt in den Schlachten. Sie waren darum Fürsten und die Ersten in Weg der Gefahr. Ja, und mit den Zeiten hat sich auch der Charakter von den Anführern gewechselt, aber damals ist er vorne weggezogen und eine Machtübergabe ist erfolgt. Und ich bin alt und grau geworden und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Was sagt er hier? Ihr habt einen neuen König. Ich bin das alte Modell, die alte Ausführung, etwas grau, nicht mehr in der Höhe meines Dienstes, sondern eher wie im Ruhestand jetzt in dieser Phase. Und erinnert euch, die Söhne, die sind nicht dem Wege Samuels nachgefolgt, seinem Beispiel gefolgt. Darum sind sie auch nicht vor Israel weggelaufen, sondern sie sind nur Teil der Gemeinde. Sie sind nicht Richter geworden, nicht mehr. Samuel also jetzt auch kein Richter mehr und seine Nachfahren, sein Geschlecht und seine Söhne sind ebenfalls keine Richter mehr. Und dann spricht er von seinem treuen Dienst. Und ich bin vor euch hergegangen, von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Mein ganzes Leben lang habe ich mich um euch gesorgt, habe ich mich um euren Weg gesorgt, euch angeführt. Es ist ein Zeugnis von Treue, von Zuverlässigkeit, ein Zeugnis seines treuen Dienstes als ein Diener Israels und ihres Gottes, was er hier ablegt. Und so führt er fort in Vers 3. Und er eröffnet sich für öffentliche Kritik und Zurechtweisung. Denn erinnert euch, er ist ein abgelehnter Diener. und ein abgelehnter Richter. Er fühlt sich auch abgelehnt. Und der Herr hat das auch direkt angesprochen. Er sagte ihm, Samuel, sie haben nicht nur dich abgelehnt, sondern sie haben auch mich als König über sie abgelehnt. Und er fühlt diese Ablehnung von ihnen. Und vielleicht hörte er auch das scharfe Wort, nicht nur gegenüber seinen Söhnen, die falsche Dinge getan haben, sondern auch über ihn. Und seinen Dienst als einen göttlichen, einen heiligen, einen treuen Diener. Und hier öffnet er seine Robe und sagt, hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Und hier wird er nicht nur Gesalbter genannt, sondern sogar Meschiach, Messia, der Messia unter euch. Vor ihm auch sollt ihr gegen mich zeugen. Zeugt gegen mich vor dem, der die Herzen richtet und vor dem, der euch regiert und euch richten wird und die Hand Gottes ist gegen euch, wenn ihr lügen solltet. Das ist ein bedeutsamer Aufruf, ein kühner Aufruf. Wie kann dieser Mann, ein Sünder, seine Söhne zeigen das auch? Es scheint offen, dass er kein vollkommener Mann war, sondern dass man ihn tatsächlich kritisieren könnte. Aber hier sagt er, wessen Rind habe ich genommen, wessen Esel habe ich genommen, wen habe ich übervorteilt, wem habe ich Gewalt angetan, aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld angenommen. Das ist recht kühn. Es zeigt, oder es erinnert uns an die Söhne Elis, die grausame und verdorbene Menschen waren, fürchterliche Diener unter dem Volk Gottes. Und er sagt, zeugt gegen mich. Ich bin ein Mann unter Gottes Wort. Reißt mich in Stücke. Ich überlasse mich euch. Ich übergebe mich euch. Bin ich wie die Söhne Elis? Und er sagt das, weil er wusste, dass er ein treuer Diener war. Seine Berufung kam tatsächlich vom Herrn. Sein Dienst war andauernd gegenüber dem Volk, im Wort Gottes, im Fürbitte. Und wenn er vor irgendeinem Menschen stehen würde und sich dort zu richten, dann weiß er, er stand bereits vor dem Gericht Gottes. Und so kann er ihnen sagen, klagt mich an, jeden Tag meines Dienstes hat der Herr mich bereits gerichtet. Und das ist schwierig. Es ist, als ob dieser gähnende Diener sagt, ihr habt mich nicht gemocht, aber was habe ich falsch gemacht? Wo war ich nicht für euch da, wenn ihr gerufen habt? Wo habe ich euch nicht gedient? Ich habe dieses Amt mit Treue und mit Recht ausgeführt, mit Fairness. Ich habe nicht von euch gestohlen und nichts von euch angenommen. Es ist eine intensive Sache. Und ich möchte euch nur sagen, hier, wenn Samuel dieses Zeugnis abgibt, seine Erfahrung unter dem Volk Gottes, dann gibt er nur Wort oder vielleicht formuliert er nur, was anderen Dienern Gottes auch andauernd passierte. David, wie wir es in den Psalmen immer wieder sehen, oder die Propheten Gottes, wie sie andauernd in Anfechtung geraten und vom Volk verstoßen werden. Die Diener Gottes, selbst der Herr Jesus Christus, der vollkommen lebte und treu gepredigt hatte, niemals in irgendeiner Weise gesündigt hatte. Selbst er wurde gehasst und wurde ans Kreuz gehängt. Und darum möchte ich, dass ihr seht, das Volk Gottes mag es, selbst treue Diener Gottes zu kritisieren und abzulehnen. Menschen mögen Autorität ablehnen. Und es ist eine Ablehnung nicht nur dieses Dieners, sondern in Wirklichkeit des Gottes, dem der Diener, der treue Diener dient. Und als jetzt hier Samuel sich den Pfeilen seiner Ankläger öffnet, was sagen sie in Erwiderung auf seine Verletzlichkeit? Sie sagen, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem irgendetwas angenommen. Niemand hat irgendeine Anklage gegen Samuel. Du hast uns nicht bedrängt. Nichts dergleichen. Also sagt Samuel das nur, um schwierig zu sein? Nein, er möchte ihnen ihre Sünde aufzeigen. Er kommt als ein Pastor. Er möchte sie nicht nur irgendwie disziplinieren oder vorführen in der Öffentlichkeit, sondern er ist besorgt, dass sie geistige Führerschaft über ihre Seelen ablehnen, wie sie das Amt der Richter, wie sie die Richter gehabt haben. Er ist besorgt, dass sie das erneut tun und sich damit verletzen. Und darum ist das Angemessenste, was er machen kann, sie zurechtzuweisen. Und wir können schon vorausblicken auf das Zeugnis des Buches Offenbarung und der Lampenständer dort. Es wurde mit Samuel nicht ausgetan oder mit Jesus, sondern bis heute. Ich höre es auch von anderen Pastoren und manchmal auch meine eigene Beziehung zu Ältesten in dieser Gemeinde oder Session, das ist die übergreifende. Auch dort erfahren wir andauernd Kritik und müssen uns rechtfertigen. Und wir müssen bußfertig sein und uns dem Herrn unterordnen, wenn er treue Diener über uns setzt und über unser geistiges Wohlergehen. Also es ist eine bedeutsame Sache, die hier Samuel tut. Und wir gehen weiter und sehen als zweites die Furcht des Herrn und ein treuer Erlöser. Die Verse 6 bis 13. Hier erhalten wir eine verdichtete Geschichtsstunde des Volkes Israels. Ich möchte nicht jeden einzelnen Vers vorlesen, es ist ein längerer Abschnitt. Also werde ich nur einige Sachen herauspicken und skizzieren. In Vers 7, da sehen wir die Absicht Samuels. Nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat. In Hebräischen steht, im Englischen steht hier plead, was sowas ist wie mit euch, für euch eintreten. Man könnte es auch als Gericht lesen, wie es im Deutschen ist, vor Gericht trete. Es scheint ein, lasst mich euch belasten, dass ihr erinnert. Nicht nur ihr eigenes Fehlgehen, wo sie von dem Herrn abgefallen sind, sondern dass sie belastet seien vor dem Herrn gegenüber all der Wohltaten, die der Herr an ihnen und ihren Vätern erwiesen hat. Er möchte die Güte des Herrn ihnen eindrücken, die Geschichte der Rechtschaffenheit, der Fürsorge Gottes. Und so führt er fort in Vers 8. Da redet er davon, dass das Volk Israels in Gefangenschaft in Ägypten war, nachdem sie von Jakob schon ihm geholfen wurde. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen. Das ist wundervoll. Als wir noch nicht im gelobten Land waren, und wir bedrängt wurden und den Herrn anschrien um Hilfe, was hat er gemacht? Er hat einen Erlöser gesandt im Mann Mose und einen Priester im Mann Aaron, um sich um euren Körper und Leib und Seele zu kümmern. Wir wissen auch in der Geschichte, dass der Herr Krankheit gesandt hatte, Seuche, dass er die Armee verwirrt hatte des Pharaos und weitere Dinge, aber das hier ist nur eine zusammengefasste Form. Und Mose sagt, ihr habt den Herrn angerufen und er hat euch gehört. Ihr habt unter dem Gewicht irdischer Könige um den Herrn um Hilfe angerufen und er hat euch befreit. Und wir lesen weiter. Nicht nur das, sondern in Vers 9, aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und erneut, wenn er hier vom Herrn, das Wort Herrn benutzt, dann ist das nicht Adonai, sondern dann ist das der persönliche Name Gottes. Es ist ein beladenes Wort. Es ist der Bundesname Gottes, wie er Mose offenbart wurde und über dem Volk ausgesprochen wurde. Und es steht für Verheißungen, die weit über diejenigen, die hier direkt erzählt werden, hinausgehen. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Herrobersten von Hazor. Und dann erneut in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Und sie kämpften gegen sie. Also eine Abfolge hier. Sie vergaßen den Herrn, und ihre Herzen waren ferne vom Herrn. In Richter 3 und 4, da werden sie gekennzeichnet als ein Volk, das dem Götzendienst zugeneigt ist, sich den Astaroth oder den Astarten und den Baalim anhängt. Und der Herr hat sie übergegeben und gesagt, macht es, dann übergebe ich euch euren Peinigern. Und nach all diesem Kampf, was war das Ergebnis? Sie haben dem Herrn um Hilfe geschrien und sagten, wir haben gesündigt. Sie haben ihre Sünden bekannt. Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und Astaroth gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir dienen. Sie kehren zurück in Buße zu dem Herrn und der Herr vergibt ihn. Was ist die Antwort auf diese generationsübergreifende Sünde? Vers 11. Da sandte der Herr Jerubbaal, Bedan, Jephtha und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, so dass ihr sicher wohnen konntet. Was tat der Herr? Er hat ihnen Richter gesandt. Mächtige, großartige Richter. Das Volk geistig anzuführen, das Schwert zu erheben und das Volk zu verteidigen. Das war die Hand Gottes. Er hat Israel etabliert, nicht als Königreich, sondern als ein Haushalt. Und er hat jemanden ihnen gegeben, der sich um sie sorgt und sie anführt und sie aus der Hand ihrer Feinde befreit. Im Urtext sind zwei der Namen hier merkwürdig. Der eine Barak, vielleicht Bedan im Deutschen, und Samuel, manche Texte sagen vielleicht Samson statt Samuel, aber welche Richter auch genau jetzt hier gemeint sein mögen, sind alle Richter, die wir alle aus dem Richterbuch kennen. Was ist die Erwiderung? Der Herr Der Herr befreite sie erneut inmitten ihrer Sünde. Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, erneut, ein weiteres der Königreiche, das gegen sie kämpft, und sie kommen zu Samuel. Und sie sagten ihm, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Was ist hier das klare Zeugnis Samuels? Ihr habt euren König abgelehnt. Und inmitten dieser verdichteten Geschichtsstunde hören wir von Moses und Aaron, Jakob und wie er sorgte inmitten der Dürre um Israel. Wir lesen von den Richtern oder hören von den Richtern, den Großen, nicht mal alle. Und wir sehen die standhafte Befreiung, Erlösung Gottes. Immer wieder erhörte er sie. Und wer sind die treuen Diener Gottes, die treuen Erlöser Gottes? Sind es Mose und Aaron? Jakob? Die Richter? Nein. Es ist der Herr, der ihr König war. Ihre Ablehnung war eine Ablehnung Gottes. Und er nimmt es und sagt, das hier sind einfach die, was wir aus der Geschichte sehen. Der Herr war euch immer und immer wieder freundlich und hat euch immer und immer wieder befreit, hat alle Wohltaten über euch ausgegossen, die ihr nicht verdiente, und euch befreit aus der Hand eurer Bedränger und immer wieder durch die Hände seiner Diener. Er war der Einzige, der euch erlöst hat. Er ist euer König gewesen und ihr habt ihn abgelehnt. Was steht hier hinter? Sie haben den Herrn nicht gefürchtet. Sie vertrauten ihm nicht in seiner Macht. Die Dinge, die er getan hat, indem er die Richter, die noch immer über sie herrschten, unter Samuel als Richter, die der Herr getan hat durch seine Diener. Sie trauten nicht dem Herrn, der hinter diesen Richtern stand. Sie trauten nicht dem Gott Zebaoth, dem Herr der Herrscharen und seinen Legionen von Engeln. Sie haben ihren Rücken zugekehrt dem Herrn gegen. Sie vergaßen ihn. Und das ist eine Zurechtweisung. Er sagt ihnen, ihr müsst sehen, dass ihr nicht nur mich abgelehnt habt oder meine Söhne. Ihr habt euren Gott abgelehnt. Nicht nur die Ablehnung treuer Diener habt ihr da vollbracht, sondern die des Gottes, der euch immer und immer wieder erlöst hat. Und Freunde, ihr müsst eure Sünde sehen. Wenn auch immer der Gott spricht und befreit, dann solltet ihr nicht ein kurzes, schnell vergessenes Gedächtnis haben, wer euch befreit hat. Aber ich liebe das, weil inmitten dieser Zurechtweisung erinnert damit nicht. Er sagt nicht nur, ich möchte, dass ihr euch schlecht fühlt, dass ihr wisst, dass ihr einige schreckliche Menschen wart, undankbar, die den Herrn abgelehnt haben, den König, der über euch herrscht, sondern in Vers 14, wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Tut Buße. Ihr habt euch fehlverhalten, aber der Herr, er verbleibt voller Gnade. Er bleibt der über euch herrschende König. Und ihr könnt auch diesen Diener benutzen. Und weiter Gott treu dienen, wenn euer Herz ihm gehört. Wenn ihr zu ihm kehrt euch und ihm dient. Es ist keine schwere Botschaft hier. Ich sag euch, es ist eine Predigt von Samuel. Erst eine Zurechtweisung, dann die Anwendung. Kehrt um zum Herrn. Demütigt euch unter ihm. Obwohl ihr solch eine schwerwiegende Sünde getan habt, indem ihr direkt den Gott abgelehnt habt, der über euch steht, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Es bleibt Gnade da. Kehrt um. Wendet euch zum Herrn. Verse 15 bis 18. Da sehen wir die Erzählung von der Furcht des Herrn und einem furchtsamen, fürchterlichen Zeichen. Ich bin sicher, ihr habt einige Predigtillustrationen schon gehört, gute und schlechte. Manche, bei denen ihr euch vielleicht dachte, der Pastor hat nicht wirklich diesen Bibeltext verstanden und so hat er eine Geschichte erzählt, um uns von seiner Unfähigkeit abzulenken. Das passiert bestimmt manchmal, was treulose Diener machen. Wenn sie den Text nicht verstehen, sollten sie nicht das Volk verwirren, indem sie von dem Text abstreuen mit einer Geschichte. Vielleicht habt ihr Illustrationen gehört, die einfach Dinge erreichen sollten, wie die Trinitätslehre zu verbildlichen und daran einfach gescheitert sind. Es gab einen Diener, der das machen wollte mit einem Kleeblatt in Irland und da hat er gleich eine Menge von Irrlehren auf einmal begangen. Aber dennoch, gute Illustrationen können dem Sinn und dem Herzen direkt eine Botschaft vermitteln. Eine Sache, die ich mich erinnere, immer wenn ich zurückfahre vom Gottesdienst und meine Söhne frage, worüber ich gepredigt habe, dann können sie mir selten erzählen, worüber ich gepredigt habe, aber manchmal, wenn ich ein gutes Bild hatte, eine gute Illustration, dann erzählen sie mir die. Und dann sage ich, ja, du hattest dir gemerkt, was ich dir gesagt habe, aber nicht, was es bedeutet. Manchmal gibt es auch Illustrationen, die wirklich eine Botschaft im Herzen eintreiben. Und Samuel sagt, ihr braucht euch eine Illustration. Eine Illustration nicht nur in Worten, sondern eine Illustration eines wunderwirkenden Gottes. Und das sehen wir in Vers 14 bis 18. 15 bis 18. Wenn das Volk nicht auf den Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig ist, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Das sollte ihre Aufmerksamkeit wieder wecken. Vers 16, so tretet jetzt dazu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Hey, hier ist ein Bild, damit ihr diesen Punkt wirklich nicht vergesst. Ist es nicht die Weizenernte? Das ist eine Frage, die er sie fragt. Eine merkwürdige Frage. Vielleicht erwarten die Leute, ist nicht die Weizenernte? Hoffentlich hat Samuel keine Fackel. Er ist gerade wütend. Hoffentlich macht er nichts Übles. Aber er sagt, ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Vielleicht wirkt das auf uns nicht sonderlich bedeutsam, aber in der Erntezeit, wenn Weizen, insbesondere wenn Weizen eingebracht wurde, dann ist Regen wirklich selten und Stürme, Gewitter sehr, sehr selten. Und so ein Sturm kann die gesamte Ernte da ruinieren. Ein besonders schwieriger Sturm mit viel Wind kann das ganze Weizen niederdrücken und dann trocknet es nicht, dann bleibt es nass und die Schimmel und ähnliches fressen es. Das hier ist also ein Zeichen, was nicht nur bedeutsam ist, außergewöhnlich, sondern was sie auch sich fürchten lassen würde vor einer Dürre, vor Hungersnot. So hat Samuel sie aufgeweckt, sie aufgerüttelt. Er sagt ihnen, wenn ihr dieses Zeichen seht, dann müsst ihr sehen, dass euer Übel, was ihr begangen habt, eure Sünde groß ist, indem ihr den Herrn um einen König gebeten hattet. Er möchte, dass es festklebt in dem Sinn des Volkes. Und darum gibt er ihnen dieses Zeichen. Und Samuel rief zu dem Herrn, und wie als ob er ihre Schultern rütteln würde, sagt er ihnen, achtet darauf, das hier ist. Das hier ist die Erziehungsmaßnahme des Herrn. Fürchtet den Herrn. Das ist nicht nicht sehr anders wie als Kirchendisziplin, wie sie heute geschieht, in einigen verschiedenen Punkten. Und sie geschehen sicherlich auch nicht so häufig, wie sie vielleicht tun sollten, aber gegenüber einem kritischen und sich und aufrührerischen Herzen, was sich nicht unterordnet der Leitung, dann sollte Kirchendisziplin geschehen. Wie sieht sie aus? Nun, der erste Punkt wäre, dass eine Person vor einer Versammlung von Ältesten einberufen würde und sie sagen, würden ihnen sagen, das hast du getan und du rührst das Volk oder das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes auf und du musst aufhören. Vielleicht habt ihr in eurem Erwachsenenalter, seid ihr noch nicht in solche Schwierigkeiten geraten, aber vielleicht erinnert ihr euch, dass in eurem Kindesalter ihr einberufen wurdet vor eure Eltern oder eure Lehrer oder eure Rektoren und ihr zittert so ein bisschen dann. Wenige Dinge sind für mich als, sage ich euch, für mich als Pastor furchterregender als vor einer Gemeinde von einer Versammlung von Ältesten zu stehen. Aber es ist nicht nur, um ihnen Furcht einzujagen, sondern damit sie den Herrn fürchten lernen und Buße tun und sich zu ihm wenden. Aber damit endet die Predigt von Samuel noch nicht. Er predigt für die meisten Pastoren vielleicht auch etwas länger. Und dann sehen wir in Vers 19 die Erwiderung des Volkes zu diesem Zeichen. Und wir lesen nicht nur, dass das Volk Gott fürchtete, sondern auch den Samuel sehr fürchtete. Und sie erwidern aber auch verbal, wörtlich, und sie sagen, bitte den Herrn, dein Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Wie ich euch gesagt hatte, dieses Zeichen war sehr eindrücklich. Es hätte ihre ganze Ernte ruinieren können. Der Text sagt es uns nicht, ob es das getan hat. Vielleicht war das nicht das Einzige, wovor sie Angst hatten, sondern vielleicht hatten sie auch Angst vor einer unmittelbaren Zurecht- oder Vergeltung, die Gott austeilt. Sie haben immerhin schon häufig in der Geschichte erlebt, dass sie in die Hände feindlicher Könige gegeben wurden. Also bitte den Herrn, dein Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn all unseren Sünden haben wir das Böse getan, einen König für uns zu erbitten. Nicht nur haben wir, sie sagen zu Samuel, wir haben nicht nur den Herrn immer wieder abgelehnt und sind Götzen nachgelaufen, sondern jetzt haben wir sogar den Herrn selbst abgelehnt, direkt als König über uns. Und die Anwendung Samuels, sie erreicht ihr Herz und sie erschüttern, erzittern. Bitte bete für uns. Tritt für uns ein. Den, wen wir gefeuert haben, den wir abgelehnt haben, bitte, sagen sie in ihrer Verzweiflung, bitte für uns. Vers 20 und bis zum Schluss sehen wir dann Samuels Antwort und ich denke, sie ist wirklich gut. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen. Er sagt also, fürchtet euch nicht. Ihr habt einen Gott voller Barmherzigkeit und Gnade. Hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen. Dieses Gefühl, was ihr gerade habt, diese Überzeugung und Betroffenheit von eurer Sünde und davon, dass Gott euer Lob verdient, verlasst dies nicht. Kehrt nicht davon ab. Dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und wendet euch nicht Dingen zu, die nicht euch befreien können, die nichtig sind. Er sagt ihnen, ihr solltet nicht einen Diener ablehnen, der euch von Nutzen sein kann, der euch dienen kann. Weist nicht mehr von euch den Diener, den Gott über euch gesetzt hat. Hört damit auf. Vers 22, da sehen wir einen Lobsang, eine Doxologie. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und ich möchte euch sagen, um seines großen Namens willen, das ist eine gute Nachricht. Er sagt, Nicht, weil ihr so niedlich seid oder so liebenswürdig, deswegen vergibt euch der Herr, weil der Herr euch niedlich gemacht hat und eure Niedlichkeit oder Liebenswürdigkeit oder ähnliches ist euer Verteidigungsmechanismus, wie es bei den Kindern ist, wenn sie schreien und zetern und ich dann doch denke, sie sind selbst dann niedlich und sie verteidigt gewissermaßen vor mir. Nein, sondern der Grund, warum der Herr sie nicht verlassen wird, sie nicht im Stich lassen wird, ist, weil sein Name groß ist, um seines großen Namens willen. Das ist, was wir heute Morgen uns anschauen. Warum verlässt er sie nicht? Weil er es versprochen hat, bei ihm zu sein und er kein Lügner ist. Er wird seinen Namen nicht beflecken, seine Herrlichkeit nicht beflecken, indem er von seinem Versprechen zurückweicht. Er ist der einzige Gott, der Gott der Wahrheit. Darum wird er sie nicht im Stich lassen. Er ist ihr Gott. Sie sind sein Volk. Und es gefiel dem Herrn, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und dann widmet er sich der Frage, wie Samuel jetzt fortführen wird, ihnen zu dienen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Hört ihr, was er sagt? Ja, ich werde für euch beten. Denn wenn ich es nicht tue, dann werde ich gegen Gott sündigen und meinen Vereidigungsschwur brechen, meine Ordination brechen. Ich bete nicht für euch, weil ich euch mag, sondern weil ich dem Herrn geschworen habe, mich um euch zu kümmern. Das ist bedeutsam. Ihr Amtskandidaten, eure Ordinationseide beruhen darauf, dass ihr Gott euch Gott vereidigt und fürchtet, euch Gott vereidigt, sich um euch um sein Volk zu kümmern und euch fürchtet, dieses zu brechen. Und er fährt fort, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Ja, das Richteramt hat aufgehört, aber das Priesteramt verbleibt. Ich werde euch weiterhin behirten, wie ein Hirte, euch führen und den Weg weisen. Und dann in den letzten beiden Versen, 24 und 25, der letzte Teil der Warnung. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit und mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Ich werde für euch beten. Ich werde euch lehren. Aber die nächste Stunde ist das. Fürchtet dem Herrn, und wenn ihr es nicht tut, dann solltet ihr erwarten, dass der Herr euch wegrafft und das Königreich auch. Tut Buße. Ihr werdet euch verantworten müssen für das, was ihr tut. Freunde, ich hoffe, dass der Herr uns einen innehalten lässt, dass wir uns unsere eigenen Seelen anschauen und uns selbst überprüfen und uns anschauen, wie wir uns in der Kirche und in seiner Gemeinde uns dem Volk Gottes verhalten. Dass wir uns auch in der Furcht des Herrn anschauen. Fürchten wir ihn? Dass wir ihn fürchten und uns nicht und nicht schnell vergessen, den Erlöser, der uns aus dem Tod erlöst hat und uns aus dem Ungehorsam gebracht hat, zum Gehorsam gegen Christus, aus einem Feind, zu einem Tochter und Sohn gemacht hat. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wie du für dein Volk sorgst. Herr, du bist standhaft, unbeweglich, unbeirrlich, du wirst nicht vom Wind hin und her bewegt oder von den Herzen, wie sie wüten, der Menschen. Unsere Sünden, sie überraschen dich nicht. Herr, du bist standhaft und deine Verheißungen verbleiben. Und wir bitten dich, dass als Kirche uns wir dir unterordnen würde und denen, die uns über uns gestellt hast, aber nicht nur, weil sie dass wir uns dir unterordnen würden, dass du dich um uns kümmern wirst. Herr, bitte, kümmere dich um uns in Jesu Namen und um deine Kirche und dein Volk. Amen.